Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch,
Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtischphase,
denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Moin und herzlich willkommen zum ersten Backspin Stammtisch des neuen Jahres 2021. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Kevin. Und mein Lieber, erstmal frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingekommen.
Wünsche ich dir ebenso.
Dankeschön. wir hatten ein bisschen Tage und Zeit, um ein bisschen quasi mal Pause zu machen. Wir haben mit den Jahresrückblicken quasi uns ein bisschen Zeit ergaunert und haben mal 10 Tage Ruhe gehabt. Mal 10 Tage auch nicht gequatscht. Und in den 10 Tagen hast du quasi Dinge zusammengesammelt, die du heute verlautbaren musst, die maßgeblichen Einfluss auf dieses Format haben. Denn ich würde sagen, damit fangen wir heute an. Das ist nämlich mal das Feedback zum Stammtisch, aus dem Stammtisch heraus und nicht aus der Community, weil ehrlicherweise die letzte Folge schon 4 Wochen alt ist. Da ist es dann jetzt alles ein bisschen hinfällig. Kevin, du hast Nachrichten, die, glaube ich, als allererstes ganz wichtig für dieses Format sind und
ich den Rest der Folge. Ja, und ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt verpacke, aber es haben sich einfach so ein paar Dinge getan, so, auch im Privaten, und die dann dazu geführt haben, dass das jetzt hier mein letzter Monat bei Backspin ist. Ich glaube, ja, doch, Punkt. So muss ich es sagen. Und das führt auch dazu, dass das der letzte Monat Stammtisch ist, beziehungsweise jetzt mit dieser hier die letzten 5 Folgen, glaube ich, sind es, bis zum 1. Februar. Und ja, ich bin ein bisschen crazy. Ich weiß noch gar nicht, wie das alles wird.
Wie fühlt sich's denn? Also, das ist jetzt Abschiedstour, ne? Also, man muss ja auch mal sagen, wir sind ja in beiderseitigem Einvernehmen. Du hast ja schon angedeutet, das sind private Gründe, die dann natürlich am Ende vorherrschend sind, wodurch sich dann die Reise am Ende beendet. Du wirst, glaube ich, dann auch so irgendwann auch den Backspin-Nachnamen wahrscheinlich ablegen. Trotzdem wirst du immer Backspin im Herzen bleiben. Da gehe ich erstmal fest von aus. Aber er nickt. Ne?
Ihr habt ja, ich werde auch ganz bestimmt hier und da mal irgendwo vorbeischauen. Also vielleicht gibt es ja mal ein passendes Thema. Oder endlich kann ich auch mal beim Album der Woche oder so bei Yannick mitmachen. Solche Sachen.
Genau, irgendwie sowas. Aber es sind die letzten Folgen. Und damit eine Zeit. Wie lange bist du dann jetzt hier gewesen? Wann hast du mit dem Praktikum angefangen?
Im April hätte ich. Ich habe im April 2016 angefangen. Also es wäre das 5. Jahr gewesen. 2016, 2017, 2018, 2019, 20. Ja.
Fünf Jahre.
Krass. Auch crazy irgendwie. 5 Jahre. Einfach weg. Aber, ach, ich weiß gar nicht. Ich kann es mir noch gar nicht so vorstellen. Ich glaube tatsächlich, dass ich werde, glaube ich, wieder anders Musik hören. So, das ist etwas, worauf ich mich ein bisschen freue tatsächlich. Weil ich dann ja doch viel aus Pflichtbewusstsein höre und um drüber reden zu können und so weiter und dann irgendwie das so vernachlässige, dann auch mal irgendwo hinzudicken, wo mich gerade mein Bauchgefühl hintreibt. Aber ich weiß nicht, wie es wird. Es wird ganz komisch, glaube ich. Ganz komische Tagesabläufe und so weiter. Aber ich werde das alles mit Argusaugen verfolgen, was hier passiert. Und werde auch ganz sicher noch meinen Senf, ich weiß nicht, ob ich das ablegen kann, ich werde ganz sicher noch meinen Senf in ein paar WhatsApp-Gruppen oder so abgeben. Oder ich werde ja auch dann eng im Austausch bleiben, noch auf jeden Fall die ersten Wochen. Und dann schauen wir mal, wo sich das alles hinführt. So. Aber ja.
Wichtige Information, damit keine Spekulation, du wirst nicht rap.de übernehmen, du wirst auch nicht Chefredakteur des Juice-Magazins. Haben dich auch nicht Rap-Update abgeworben und es wird auch keinen Mr. Kevin oder Kevin Rap-Check YouTube-Kanal von dir geben, nur um das kurz sicher zu klären.
Ja. Da kann ich, glaube ich, meine Hand für ins Feuer legen.
So, beruflich mal einen kleinen Schritt in die andere Richtung, aber trotzdem irgendwas mit Medien.
Ja, ich glaube, ich habe so über die letzten Jahre, du lagst mir ja auch so lange Zeit in den Ohren, ich kann mich noch gut dran erinnern, so ein Splash-Wochenende mal ganz besonders, dass ich doch mal Video-Interviews machen solle. Und ich war so, oh nö, ach, keine, weiß ich nicht. Und irgendwie habe ich so über die Jahre gemerkt, dass mir das doch, also mir macht das großen Spaß, hier so mit dir zu sabbeln und meinen Senf überall zuzugeben und so weiter. Aber wenn es dann die Schritte weitergeht und es wird dann ausgewertet und alles, was dazugehört, quasi, das muss gar nicht so unbedingt für mich sein. So, ich weiß, dass das wichtig ist, dass man das vorantreibt und dass man das macht, aber ich habe dann so für mich gemerkt in den letzten 5 Jahren, dass mir andere Dinge dann irgendwie im Hintergrund ein bisschen mehr Spaß machen und dass ich irgendwie auch Bock habe auf diese ganze Geschichte und Projekte zu machen und sowas, aber ja, das hat sich irgendwie so rauskristallisiert.
Wir werden natürlich hier auch eine Nachfolge für Kevin installieren und auch haben. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen. Der Backspin Stammtisch wird weitergehen. Wir werden vielleicht dann auch noch ein paar kleine Veränderungen machen, aber das Grundgerüst und die Grundidee, die Grundphilosophie bleibt die gleiche. Und der Nachfolger, der dann für dich quasi in die Bresche springen wird, ist auch kein schlechter, das kann ich so viel schon mal sagen. Sehr viel Herz bei der Sache. Er war auch schon mal Gast im Stammtisch. So viel kann ich schon erzählen, aber wir wollen das heute nicht so ausbreiten. Also, wir haben ja noch ein paar Wochen zu. Er wird dann auch oft natürlich irgendwann mit einsteigen. Aber ich muss auch von meiner Seite sagen, es ist auch schon schade, weil wir wirklich jetzt so die letzten, wir sind jetzt über 200 Folgen im Stammtisch. Wir haben sehr, sehr viel hier gemeinsam gemacht. Mhm. Da stirbt auch ein Stück von mir. Trotzdem kann ich verstehen, dass du vielleicht auch für dich nochmal einen Schritt wieder ein bisschen weiter hinter die Kulissen machen möchtest, um ein bisschen mehr an den Projekten zu arbeiten, anstatt in vorderster Front zu kämpfen. Ja, aber
das wird auch noch traurig, wenn ich dann so durch meine Fotoarchive scrolle, um keine Ahnung, einen hoffentlich nicht zu pathetischen Instagram-Post zu machen oder so.
Oh, und, ich will so einen langen Text von dir haben am Ende. So.
Oh, wirklich?
Ja.
Mal gucken. Mal gucken, aber das vielleicht, ich werde bestimmt das eine oder andere schöne, das eine oder andere schlimme und das eine oder andere skurrile Foto finden. Mal gucken, was das alles so hergibt. Aber das wird noch schön, auch traurig, glaube ich, aber schön auch in erster Linie.
Wir haben aber, und das ist das Schöne an der ganzen Situation, trotzdem noch 5 Folgen, die wir gemeinsam machen werden. Und ich würde sagen, Damit fangen wir jetzt heute mal an und machen die erste im neuen Jahr. Und natürlich haben wir für die auch wieder eine These der Woche.
Stell mal eine These auf.
Meine These.
Jeder Verse eine These, als wäre ich Mathe.
Meine These. Rap ist gut für Seele und Körper.
Da bisher aber noch nicht ganz so viel passiert ist, es haben ein paar Rap-Superstars ein paar Songs rausgehauen. Es ist leider so. Das ist alles, was wir vielleicht noch in den News haben. News. Nicht das ganz maßgeblich große Fass aufgemacht worden an vielen Stellen. Deshalb haben wir uns überlegt, machen wir mal eine These, die quasi so sehr offen gehalten ist und die vor allen Dingen auch euch so ein bisschen mit zum Diskutieren mit anregen soll. Die Redaktion, in diesem Fall war es, glaube ich, Lukas oder Ben, ich bin gerade wieder nicht ganz sicher, wer von beiden es gemacht hat, weil ich mit allen darüber kommuniziert habe, aber haben auf jeden Fall auch fleißig mitgewirkt, dass wir so ein bisschen Futter für die heutige These haben. Sie heißt, 2021 wird Deutschrap nachhaltig verändern. Kevin, gleich die Frage an dich. Warum glaubst du, dass diese These eintreffen kann? Dass das stimmen kann?
Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, was Ben und Lukas da unter anderem als Punkte zusammengesucht haben, glaube ich, sprechen da so ein paar offensichtliche Punkte auf jeden Fall für. Zum Beispiel, dass extrem viel Musik verschoben worden ist in dieses Jahr. Alben sind nicht rausgekommen von vielen großen Künstlern. So, ich erinnere mich an Jan Delay zum Beispiel. Das ist einfach nur ein sehr gutes Beispiel, weil der wollte, glaube ich, schon seit letzten Sommer oder sogar letzten Frühsommer Singles releasen und das ganze Ding ins Rollen bringen und hat es dann aufgrund der Situation immer wieder verschoben und bis, ich glaube, es gibt immer noch kein Datum jetzt für das Album, aber es soll ja dann ja dieses Jahr kommen. Chelo und Abdi haben auch verschoben. Also es gibt zig Künstler, die verschoben haben. Uns erwartet also viel Musik. Und vor allen Dingen war 2020 ein so krass prägendes Jahr. Man hat so viel Zeit alleine zu Hause mit den Ängsten verbracht. Mit den Ängsten, aber auch mit seinen persönlichen Ängsten. Bars.
ja, genau.
Dementsprechend ist 2020 hat jetzt nicht so viel hergegeben, um Mucke für die Clubs zu machen, sage ich mal. So, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt zu Hause mit der Grey Goose Flasche durch die Gegend gerannt sind und sich gedacht haben, doch, ich mache jetzt den Banger für den Club, aber die haben ja alle geschlossen oder werden diese Pandemie nicht überleben. Also wo soll dann gefeiert werden? Und dazu kommt ganz, ganz krass, wir haben gerade schon vor dem Podcast so ein bisschen oft darüber gesprochen, Kanzlerwahl, ne? Also, also vielleicht wird dieses Jahr, ne, vor allen Dingen nach Merkel tritt ab, vielleicht wird das ja doch nochmal den einen oder anderen Künstler etwas zum Nachdenken bringen und wir werden vielleicht ein politischeres Deutschrap-Jahr erleben als die letzten Jahre zuvor, zumal das ja eh immer ein bisschen zugenommen hat, die letzten Jahre. So.
Du bist ja doch schon ein bisschen in den
Theorien und
Punkten,
ne?
Genau, die wir haben. Im Prinzip geht es so ein bisschen um diese Frage, was kann das Deutschrap-Jahr 2021 bringen? Denn, und ich finde, das hat auch 2020 deutlicher denn je gezeigt durch verschiedenste Situationen, dass es halt auch nicht mehr diese eine Autobahn gibt, auf der sie alle unterwegs sind, sondern dass wir mittlerweile auf einem großen Autobahnnetz unterwegs sind mit vielen Nebenstraßen und Künstler sich auf den Landstraßen, ich mache jetzt mal ein Metapherbild, schon sowieso sehr wohlfühlen und deshalb auch mit dem anderen gar nicht so viel zu tun haben und so. Also es ist in sich eigentlich ganz homogen funktionieren kann, obwohl du nicht auf der Autobahn unterwegs bist. Deswegen glaube ich auch, dass die Autobahn selber wahrscheinlich nicht so viel an sich und der Art ändern wird. Aber, und das ist ein entscheidender Faktor, den ich ganz interessant finde, am Ende ist ja schon immer ein bisschen die Community, Fans, Consumer, diejenigen, die so ein bisschen den Strom verändern oder entscheiden, in welche Richtung es geht, was sie Sachen halt feiern oder nicht feiern. Und mir ist so ein bisschen eine Müdigkeit im musikalischen, inhaltlichen von hochgelobten Playlisten so aufgekommen für mich, dass man von immer wiederkehrenden Wiederholungen von Songs und Künstlern ein bisschen offensichtlich gelangweilt ist, genauso wie auf der anderen Seite eine gewisse Inhaltsleere hier und da angesprochen wird. Da muss man immer, glaube ich, vorsichtig sein. Also das ist jetzt keine breite Masse, die jetzt die Empörungskarte gezogen hat. Man merkt es natürlich immer in gewissen Bubblen. Aber diese Bubblen haben ja trotzdem eine gewisse Wertung. Und es wird wahrscheinlich nicht viel an den Streaming-Zahlen von Bones MC, UFO oder Apache ändern, was jetzt auf Twitter über sie geschrieben wird. Aber es kann trotzdem, und ich glaube, das ist der Faktor, immer Räume schaffen für neue Strömungen. Und die werden in meinen Augen da ganz interessant. Da sehe ich genau wie du so ein politisches Thema, Statements. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn man sich 2020 angeguckt hat, ich glaube, wir könnten eine Liste von, so irgendwo zwischen vielleicht 5 bis 10 großen Rap-Namen nennen, die alle nicht aus der jungen, sondern aus der mittleren und vielleicht älteren Generation kommen, die alle im Prinzip nichts gesagt und nichts gemacht haben. In einem Jahr, wo man viel machen kann. Du hast Jan Delay genannt. Auch ein Casper war im Prinzip nicht präsent. Materia war angeln und nicht Musik machen. Und das sind Typen, die genauso auch in der Zeit davor vor zigtausenden Menschen live und auch vor Hunderttausenden im Fernsehen und Millionen im Fernsehen Statements setzen konnten und damit eine Strömung verändert haben. Wir haben politische Themen, die größer sind, als sie es noch in der Vergangenheit war. Wir haben einen Diskurs innerhalb der Szene, der an sehr vielen Stellen sehr intensiv und auch sehr hart und auch zu Recht aufwühlend geführt wird, der nicht immer schwarz-weiß ist, wie er in meinen Augen auch an vielen Stellen trotzdem gemacht wird, aber der trotzdem dazu führt, dass wir insgesamt uns bewegen. So. Und ich glaube, diese Bewegung, und das ist nämlich so meine These für dieses Jahr 2021, wird einfach dazu führen, dass aus der gewissen Gefühl der Langeweile, der Kreativlosigkeit, der sich wiederholenden Mechanismen. Jeder, der Freitags-Playlisten durchhört, wie hoffentlich unsere Thank Backspin It's Friday-Playlist, was ich auch jeden Freitag mache oder jedes Wochenende mache, spürt halt Wiederholungen. Und ich glaube, man braucht da, je nachdem, wie man musikalisch aufgestellt ist, für sich Vorlieben hat, auf jeden Fall auch mal Alternativen. Und wenn es nur dazu führt, dass du die kleinen, ich war vorhin in der Metapher mit den Straßen, dass du die kleinen Landstraßen wieder ein bisschen mehr pflegst, dass den inneren Aufruf, den jemand wie A zum J und seinesgleichen getan haben, dass du dem mehr Raum gibst und vielleicht Support gibst, begleitest, die Musik kaufst, sie hörst, den Künstler unterstützt, dass du, da war jetzt gerade vorgestern, denken wir so rund um das Interview Lukas Teuchner bei
OMR war das.
Ja, genau. Wir brauchen keine, wir brauchen keine, man braucht keine zweite Frau zu sein, weil wir haben Loredana, wo es natürlich auch eine Empörung dazu gegeben hat. Ich ziehe die Essenz raus und denke mir, ey, es ist einfach so, so simpel und offen und klar, dass wir einfach da viel mehr Vielfalt noch, ich glaube, bekommen werden. Einfach. Es geht gar nicht um, dass wir sie brauchen und dass wir sie wollen, sondern wir werden sie automatisch bekommen, weil überall dieser Aufruhr da ist. Und ich glaube, diese Faktoren werden das Jahr sehr, sehr spannend machen. Ob es jetzt an der Spitze in der Wahrnehmung der Capital Bras, Apaches, Ufos, Bones, Rins, Shindys, ob es da eine Veränderung geben wird, das weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, wir werden wieder mehr ein Gefühl von einer wirklichen, das klingt alles zu große Worte, aber ich will die Worte Szene und Bewegung im Moment nicht benutzen, obwohl sie hier jetzt sehr treffen werden, aber von so einem Hip-Hop-Gefühl wieder, dass etwas daraus entsteht und sich entwickeln kann. Ich glaube, das werden wir 2021 spüren wie die letzten Jahre nicht.
Ja, und ich glaube auch, dass 2021 so ein ganz entscheidendes Jahr wird für kleinere Künstler und kleinere Genres, weil die Frage ja jetzt schon aufkommt, aber gerade so richtig auch stark drängt, wie werden sie überhaupt gesehen? So, ich habe gestern ein Statement von UZU gesehen auf Instagram. Das kann man so wortwörtlich sagen, wie er darüber abkotzt, dass seine Radiosendung bei Radio Fritz abgesägt worden ist, weil er sagt so, ey, es gibt kaum noch Raum, um gerade auch im öffentlichen Radio, um unbekannten Rap zu spielen. So. Und du hast es gerade schon gesagt, so Rap.de, Juice, so, das ist alles, das steht auf recht maroden Beinen. Und welche Magazine, so, ich rede jetzt bewusst nicht über uns, bieten denn noch kleineren Künstlern so überhaupt die Plattform, um sich zu erklären, so um irgendwie sich gesehen zu werden, so was mit denen zu machen, so das gibt's kaum noch und sie müssen das vielleicht selbst in die Hand nehmen, wie, keine Ahnung, Jessin auf Twitch selber Sache macht und so weiter, aber diese kleinen Wege und Straßenwege und Landwege, von denen du gesprochen hast, die müssen renoviert werden. Die Frage ist, machen sie das selbst oder werden sie renoviert? So, also nimmt die Nachbarschaft das in die Hand oder die Gemeinde? Die Gemeinde? Und das wird auch eine spannende Frage so.
Twitch ist ja auch ein super Beispiel, dass es eine neue, andere Plattform gibt, die es dir ermöglicht. Und das zeigen dann ja Künstler wie Yassin oder auch Azum J, die mir da als erstes einfallen, die das benutzen. Damit nochmal individuell und noch persönlicher an ihre eigene Fanbase herankommen. Zeigt aber auch, wenn man die Zahlen anguckt, dass sie damit ihren Kern, ihre Bubble erreichen und dann mit sie auch stärken, was, glaube ich, auch gut und ein wichtiges Fundament ist. Die Rekorde, die ein Sido mit dem Knossi bricht, da werden sie aber nie hinkommen. 300.000 Live-Zuschauer gleichzeitig für ein Horrorcamp oder jetzt ein Weihnachtscamp waren es, glaube ich, auch wieder ein bisschen in diese Richtung. Nichtsdestotrotz ist da der andere Faktor, der 2021 deutschlandmäßig interessant wird. Da bin ich wieder bei dem Thema, was ich ganz oft schon benutzt habe. Deutschrap ist immer, nimmt immer das, was da ist, ist Hip-Hop. Irgendwas und remixt es. Und ich weiß noch, wie vor einem Jahr die Twitch-User gekotzt haben, als auf einmal Rapper auf ihrer Plattform aufgetaucht sind und ihr nehmt uns unsere Plattform weg, das ist unsere Gaming-Plattform, was ja auch irgendwo so ein bisschen stimmt, aber Hip-Hop ja immer einen Fick interessiert. Und sei mal sicher, dass sich da 2021 sehr, sehr krasse Dinge entwickeln werden, die auch noch weiß ich nicht, nochmal einen ganz anderen Maßstab geben werden als einmal oder regelmäßig Sido, der das macht, sondern dann gibt es wahrscheinlich 3, 4, 5 andere, die das machen. Und wenn Shirin David, Apache, Katja Krasavice und ja, ich nehme sie jetzt alle mal mit rein. Ihr könnt gerne sagen, der eine hat nichts damit zu tun, ist ja egal. Aber das sind alles Leute, die im Moment im Deutschrap erweiterten Kosmos mit dem Aufkleber in der medialen Öffentlichkeit stattfinden. Bisschen zu, keine Ahnung, Shindy wird sowas nicht machen. Aber alle möglichen anderen Menschen, dass die dafür sorgen werden, dass Twitch und damit diese Stärke von, ich meine eigene Community, guckt meine eigenen Sachen live, nochmal eine ganz andere Macht bekommen wird. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie können das kleinere, mittlere Künstler für sich wahrnehmen? Denn die nächste Frage, ob Independent, ja, nein, ob dieses 2020, dass das Album Singles zu machen, auch 2021 noch einen Schritt weitergehen wird. Und dann für dich als Künstler die Frage besteht, willst du Singles machen? Dann brauchst du ein Major, damit du funktionierst. Willst du Alben machen? Dann bau dir eine Community auf und sei bewusst, dass der Kreis der Leute vielleicht erstmal kleiner, aber dafür härter an deiner Seite steht.
Ja, das ist dann aber auch vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, die man an 2020 hegen kann, beziehungsweise die Hoffnung, dass 2020 viele große Projekte einfach und zusammenhängende Projekte vielleicht entstanden sind. Weil ja. Ne, es gab nicht so die Singles, die du jetzt unbedingt rausholen musstest, um auf den Festivals gebucht zu werden. So, weil wer weiß, ob es überhaupt Festivals geben wird, so, weißt du? So irgendwie. Aber es ist andersrum gedacht, du hast es vorhin angesprochen, Jan Delay, Casper, das sind auch Künstler, die natürlich letztes Jahr wenig von sich irgendwie haben verlautbaren lassen, und Casper deutet es schon an, also die Spatzen pfeifen es von den Dächern, 2021 wird es ein Casper-Album geben, irgendwann vielleicht Richtung Frühjahr, also da wird jetzt schon ein bisschen medial, geht schon ein bisschen los, aber ganz, ganz wichtig für so eine Kampagne, für so einen Künstler, für eine Albumkampagne ist eine Tour. So sind Festivalauftritte spätestens im darauf folgenden Jahr. Und ich nehme mal an, wenn er jetzt vom Sommer released, dann hätte er auch im Sommer dann die dazugehörigen Festivals gespielt. Aber wenn die nicht stattfinden, dann muss man entweder die Albumkampagne bis auf 2022, 2023 verlängern oder man lässt es halt weg und dann sind ganz viele Einnahmen auch weg, so, und das ist jetzt ein Künstler wie Casper, der ist groß, den gibt es seit 10 Jahren, aber das für andere kleinere Künstler ist das ganz schön krasser Genick.
Da wird aus besagten Gründen live, wie du schon sagst, aber auch das Label-Thema, das wir vorhin hatten, also wie release ich und wann und was für Musik release ich, wird dieser Wirtschaftsfaktor natürlich auch einen entscheidenden Einfluss auf 2021 haben. Gerade wenn man, würde schon sagen, auch aus 2020 Learnings hat. Denn selbst wenn du jetzt deine Tour planst und bist, große Künstler brauchen wir vielleicht gar nicht unbedingt in dem Zusammenhang drüber reden, aber kleine, mittlere, kleine Künstler, selbst wenn du dann irgendwo deinen Tourslot hast, kommen überhaupt die Leute? Wenn du in der Vergangenheit safe, keine Ahnung, 500er Venues vollgemacht hast, kommen in Corona und in Post-Corona dann auch wieder 500 Leute? Kommen sie erst, wenn sie alle eine Impfung haben? Brauchst du einen, also jetzt wird es kurz politisch, ne? Brauchst du einen Nachweis dafür? Ist es noch die gleiche Stimmung? Oder wird im Sommer alle Dämme brechen und sie feiern 4 Tage Trans-Raves im Vorort von Barcelona und geben Fick auf alles? Oder Splash 2021 dann eine Woche in Amphiropolis illegal als illegaler Rave? Alles entscheidende Faktoren, die wir jetzt alle noch nicht so richtig bestimmen können, aber ich glaube, sie werden einen Einfluss haben. Und das wiederum führt bei jedem Künstler. Und dann bin ich wieder in den Wellen, nicht Spiralen, in den Wellen, die ich in Deutschrap seit 100 Jahren mitmache. Es gibt ganz viele, die sind oben und da wird es auch keine Talsohle geben. Trotzdem gibt es für die gesamte, ich bleibe wieder bei Szene, dem gesamten Movement Hip-Hop, schon so ein Gefühl einer gewissen kreativen und dann vielleicht auch schon in breiten Teilen wirtschaftlichen Talsohle. Und das ist immer der Moment, wo sie am kreativsten sind. Und ich bin gespannt auf das, was da dieses Jahr passiert.
Ja, wann war das? 2007, als alles brach lag.
Na, also der Hundtick später, also 7 ging es los, 7 bis 10 ist so das, also das 7 ging es los. Ich glaube, 8 oder 9 habe ich mal einen großen Straßenrapper, eine Legende. Das war ganz schön bitter. Aber auch da ist es wieder eine Entwicklung und alles entsteht in Wellen und mein Bauchgefühl sagt mir, 2021 wird ein Wellenjahr für Deutschrap.
Ja, also ich glaube auch, dass es krass intensiv und interessant wird, weil jetzt kommt es auf das an, was wir die letzten Jahre immer mal wieder gerne bemängelt haben, nämlich auf Kreativität.
Genau das. Ich bin mal gespannt, ob das auch am Ende wirkt. Leute, ihr seid Teil unserer Community. Ist übrigens ganz lustig, dass
die Stammis, na klar. Ja,
sind es Stammis?
Ja, ich habe keine Ahnung. Also ich hab mal, also mir wurde, in den letzten Wochen wurden mir 1-2 DMs zugetragen, in denen von Stammis die Rede war. Aber ich glaube, ich habe es auch irgendwann mal gesagt.
Ich mag ja sowas immer nicht. Aber so oder so freue ich mich darüber, wenn wir Community haben, die Bock haben, mit uns hier den Stammtisch auch quasi mit Leben zu füllen, weil sie dabei sind und dabei bleiben. Und ihr seid jetzt gefragt, schickt uns bitte eure Meinungen. Vielleicht schaffen wir es nächste Woche dann da auch ein bisschen mehr Raum. Geht für 2021. Welches Gefühl habt ihr für das kommende Deutschrap-Jahr? Natürlich kann es da auch immer einen Blick, den haben wir jetzt gar nicht gemacht, natürlich gibt es auch einen internationalen Blick und internationalen Einfluss, den haben wir jetzt mal bewusst ein bisschen rausgelassen, weil da natürlich auch ein gewisser Interpretationsrahmen immer für Deutschrap ist, um sich zu inspirieren. Mal gucken, wie weit das geht, und das alles könnt ihr uns mal schreiben. Was ist eurer Meinung nach entscheidend im nächsten Jahr, und stützt es die These, die wir aufgestellt haben, 2021 wird Deutschrap nachhaltig verändern? Punkt.
Ja, Punkt. Erstmal alle gucken, was Drake bei Certified Lover Boy auf dem Album macht, und dann weiß Deutschrap auch, wie 2021 aussieht.
Ja, stimmt. Dann weißt du, wie Deutschrap 2022 aussieht.
Stimmt. Dann brauchen wir dann noch ein bisschen.
Müssen wir mal gucken, wie das 2021. Was war denn 2020? Egal, machen wir mal an anderer Stelle weiter. So, Leute, nächste Rubrik: News der Woche.
Du liest die News, du willst mehr von mir wissen. Meine Fresse in die News. Ich bin nicht in die News, in die Presse.
Wo sind die Newspapers?
Kevin, ich würde sagen, du hast ein schönes Thema mitgebracht. Damit fangen wir mal an, weil es auch schon ein bisschen älter ist, aber, und das muss ich auch mal sagen, aus Stammtisch- und Backspin-Sicht ein ganz schönes Thema ist, an dem man mal, jetzt haben sich alle mal ein bisschen beruhigt, haben alle sich mal ausgekotzt, jetzt können wir uns mal hinsetzen und das Ganze mal von ein bisschen betrachten und mal kurz nochmal drüber reden.
Ja, es geschah eines Vormittags, vor einigen Wochen, ich wachte auf, nahm mein Handy, natürlich toxisch wie ich bin, nahm ich direkt mein Handy in die Hand und habe auf meinen Social-Media-Plattform rumgeguckt, was es so zu sehen gibt, und habe gesehen, dass Shirin David eine ellenlange Story veröffentlicht hat, ich glaube 11 oder 12 Minuten waren es, die sie gemacht hat, weil sie eine Anfrage von hiphop.de bekommen hat. Die hat sie auch per Screenshot so geteilt. Ich denke mal, das haben auch fast alle mitbekommen. Aber da wurden ihr 3 Fragen gestellt. In diesen 3 Fragen, ich kann sie ja mal vorlesen. Erstens, es wird behauptet, dass deine WriterInnen NDAs bezüglich ihrer Arbeit unterschreiben müssen. Kannst du dazu etwas sagen? Zweite Frage. Auch steht der Vorwurf im Raum, du würdest deine TexterInnen nicht ausreichend bezahlen und genügend Credits geben. Kannst du dich zu diesen Behauptungen äußern? Dritte Frage, du gehst deutlich offener als die meisten DeutschrapperInnen mit dem Thema Autoren um. Findest du, mit dir wird härter ins Gericht gegangen als mit anderen RapperInnen? Hintergrund dieser Fragen waren die Bubsy-Bars, die erschienen sind. Shirin David hat sich in ihr Wohnzimmer gestellt, hat gerappt, ist ein YouTube-Exclusive, glaube ich, gibt es nirgendwo anderes. Und es gibt keine Hook. Nur Rap, wie man es kennt. So, Bars. Und ich weiß nicht, ob du es dir angeguckt hast. Selbst, ja, du hast es dir safe angeguckt. Ich habe es ein paar Mal häufiger angeguckt, weil es mich sehr unterhalten hat, tatsächlich.
Ja, wie wollte ich gerade sagen, wie fandest du die?
Geil. Ja. Einfach geil. Ich fand es gut gemacht. Einfach sehr, hat mich sehr unterhalten. Sehr gute Zeilen dabei. Mit Haltung, mit Wortwitz. Also alles, was ich gut finde an Rap, so an solchen Sachen. Gefällt mir immer gut. Geheimtipp an alle, guckt euch Pillard bei JamFM an, ist Wahnsinn. Der Typ hat sich den Mund fusselig gerappt. Das ist auch einer meiner liebsten Just Bars Momente auf jeden Fall.
Ah, okay, Jahre. So macht's so, ja. Ich dachte, er hat Live-Reaction auf.
Nee. Aber sowas gucke ich mir häufiger mal so gerne hintereinander an, dann hänge ich in der YouTube-Endluftschleife fest. Aber um darauf zurückzukommen, gerade weil es da nur um so Punchlines ging bei den Bubsy Bars, gab es viele Kommentare, so bei YouTube zum Beispiel, Props an ihren neuen Ghostwriter, echt sicke Bars. Und einige negative Kommentare, die darauf zurückführen, dass Shirin David Ghostwriter habe. Jetzt hat Shirin in dieser 11 Minuten langen Story gesagt so, ja Leute, wo ist die Neuigkeit? Ich bin so quasi die Einzige, die da so offen, auf dieser Form offen mit umgeht, und gebe meinen Writern immer Credits in meinen Insta-Post, wenn ich die Songs veröffentliche bei Spotify, könnt ihr alles einsehen, wer mitgeschrieben hat, wer produziert hat. Ich verlinke bei Instagram immer alle entsprechenden Leute. Und dann gab es noch, wurde das weiter befeuert von einer Autorin und auch Rapperin namens Jasmin Poesie, die eine lange Story veröffentlicht hat, auch im Vorfeld dieser Story. Da sind, glaube ich, auch die Fragen von hiphop.de so ein bisschen entstanden, weil es da Feuer gab. Und sie hat Shirin beschuldigt, ihre Ghostwriter nicht gewissenhaft anzugeben, sie schlecht zu bezahlen, keine GEMA-Rechte abzugeben und sie zu den angesprochenen NDAs zu zwingen. NDAs, das sind Verschwiegenheitsklauseln. Und Shirin, ich fasse das jetzt mal zusammen, hat gesagt, dass jeder, der mit ihr arbeite, ein NDA unterschreiben muss. Egal, ob es im Studio ist, ob es irgendwie ein Fahrer ist, ob es egal, in welcher Form man mit ihr zusammenarbeitet, man muss ein NDA unterschreiben, einfach damit sich alle wohlfühlen. So hat sie es verargumentiert. Und ehrlich gesagt, für mich ist das eine relativ normale Sache auch so bei Verträgen. Also, dass ich jetzt nicht, ne, wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass ich jetzt nicht übermorgen irgendwo hinstöpsel und alles über Backspin verrate, was ich jemals weiß. So. Und deswegen, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Dann die zweite Frage, weil das war der Vorwurf, dass es nicht genügend Credits gäbe und dass sie nicht ausreichend bezahlt werden. Daraufhin hat sich Shirin zu Wort gemeldet, hat das eben, was ich gerade wiedergegeben hat, gesagt, dass sie immer markiert, sie immer aufführt und dass sie teures Essen spendiert, dass sie Taxifahrten spendiert, teures Stripclubs spendiere, auch dass sie Gras zur Verfügung stelle. Ich glaube sogar, sie hat auch von Kokain gesprochen. Und dass sie sich alle wohlfühlen in den Umfällen, wenn gearbeitet wird, weil das bestmögliche Ergebnis dabei rauskommen soll. Und das, darüber hinaus hat sie noch gesagt, dass der Writer des ersten Albums laut Wunsch die meisten GEMA-Rechte bekommen habe, weil er damals broke gewesen sein soll. Das hat sie so gesagt. Und wenn man jetzt kurz recherchiert, dann ist das vermutlich Chima Ede gewesen, den sie da meint. Mit Namen wurde er nie genannt. Zitat hat sie auch gesagt, bei mir wird jeder bezahlt, jeder Mensch wird bei mir bezahlt. Ich wäre der größte Bastard, wenn ich meine Leute nicht bezahle. Und da sind dann auch ganz viele Kollegen von ihr zur Seite gesprungen. Judy zum Beispiel oder auch andere Leute, die mit ihr zusammenarbeiten, haben gesagt, so, ey, ich wurde immer Bombe bezahlt. Es läuft, also ich kann mich nicht beschweren. Und der dritten Frage, die sie bekommen hat, ob sie sich von der Szene ungerecht behandelt fühle, da hat sie gesagt, dass sie natürlich wisse, dass sie für viel Aufsehen sorge. Also sie ist einfach eine YouTuberin, war eine DSDS-Story, hat ihr Image einmal geflippt, so wie sie es auch in den Babsi-Bars sagt. Und dass es klar ist, dass ihr jetzt erstmal, sag mal, engstirnig begegnet wird und mit gerunzelten, wie sagt man, gerunzelte Augenbrauen, keine Ahnung, in eine in Falten gelegte Stirn, sagen wir mal so, ihr gegenüber begegnet und sie natürlich erstmal auf den Prüfstand stellt. Andererseits fragt sie sich, beziehungsweise stellt sie hiphop.de die Gegenfrage, wann denn endlich mal männliche große Rapper nach ihren Ghostwritern gefragt werden und warum die da nicht so öffentlich mit umgehen, wie sie es tut. Denn davon gäbe es einige und da ist sie auch nicht die Einzige, die das in den letzten Monaten und auch Jahren von sich gegeben hat, dass viele große Rapper Ghostwriter haben. Von vielen weiß man es ja auch, also so nie offiziell bestätigt, aber es ist immer wieder davon die Rede, wie viele Alben ein Shindy geschrieben hat, ein Echo geschrieben hat. Lars hilft, beziehungsweise arbeitet mit Shindy eng zusammen im Studio, das ist auch bekannt. Solche Dinge. Und dann hat sie noch am Ende sich an, wahrscheinlich durch die Blume, vermutlich an Jasmin Poesie gerichtet, die dann diese ganze Story von Shirin auch ein bisschen getriggert hat, dass sie kommt. Ich hole hier lange aus, denn es ist eine lange Geschichte. Und danach hat sich dann auch nochmal Jasmin Poesie gemeldet und auch der Bruder von Chima Ede. Und diese beiden haben ohne irgendwie von Tatsachen zu sprechen oder konkreten Namen zu nennen und immer wieder haben sie sich noch einmal dem ganzen Nachdruck verliehen und haben gesagt, dass sie dass sie nicht damit d'accord sind, wie Shirin da erzählt hat, dass Drogen zur Verfügung gestellt werden, weil das würde die ganze Arbeit in ein falsches Licht rücken und so weiter. und haben weiter daran festgehalten, dass da was extrem schief abgelaufen ist. Und jetzt am Ende des Tages kann man immer noch nicht sagen, wer hatte eigentlich recht, wenn es wurde viel gesprochen, wenig gesagt. Außer, das muss ich Shirin definitiv lassen, ihre Story war recht on point. Sie hat da so mit Argumenten gearbeitet. Und ansonsten ist das Thema dann auch schon wieder so, wie ich es jetzt zumindest verfolgt habe, etwas verpufft. Und das ist der Stand, bei dem wir uns jetzt befinden.
Ach. Sehr, sehr, wow, sehr lange. Aber vielleicht nochmal ganz gut, um jetzt zwischen den Tagen das nochmal Revue passieren zu lassen. Denn eigentlich ist also für mich wieder der große Punkt. Oh, wo fängt man da an, Alter? Ja, dass der.
Ich dachte auch, das geht schneller jetzt hier gerade.
Ja, ne, also dass diese Diskussion halt so alt ist wie Rap selber, dass die Wahrnehmung von dem, was rund ums Ghostwriting passiert, auch unterschiedlicher nicht sein könnte. Denn also Eazy-E hat einen Ghostwriter sagt mir einen, der Straight Outta Compton nicht gefeiert hat und vielleicht auch Eazy-E oder NWA nicht gerne gehört hat, wenn er aus der Zeit kommt. Und es gibt darüber so wenig Diskussion. Trotzdem gibt es eine Rapper-Ehre, die an bestimmter Stelle nicht zu unterschätzen ist und die vor allen Dingen auch sehr wichtig ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass man Äpfel mit Birnen vergleichen möchte. Und das funktioniert nicht. Wenn man dann aber Shirin David als Entertainment-Produkt mit Rap-Einfluss wahrnimmt, was sie ja nun mal zweifelsohne ist, mit offensichtlich dann ja auch einer recht großen Liebe für genau dieses Genre, aber halt keinem harten Kampf durch die Untergrund Freestyle-Cyphers ihres Wohnortes, ist die Betrachtungsweise darauf immer eine andere. Mhm. Und wenn man wie sie dann aber auch das Produkt voll als Produkt sieht und es voll professionell arbeitet, dann hat es halt nichts mit der Rapper-Ehre zu tun, die besagter Rapper aus dem Untergrundclub. Ich glaube, damit kann man Äpfel und Birnen nicht vergleichen. Wenn aber Künstler X gleich arbeitet, ist aber nicht kommuniziert, aber eben mit der Ehre mit der Rapper-Ehre auch als Produkt arbeitet, dann hat sie einen Punkt. Ob die Details, die da angesprochen werden, dass sie das nicht ordentlich macht. Sie sagt, sie macht es ordentlich. Die sagen, nein, du machst es nicht ordentlich. Sie sagt, sie gibt Credits, nein, du gibst nicht Credits und so. Das sind alles Fakten, die kann man nicht nachweisen. Das weiß keiner. Da wird irgendwo die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte liegen.
Ja.
Und dass dass Leute nicht genannt und trotzdem öffentlich damit quasi an Pranger gestellt werden mit solchen Postings, ist, glaube ich, auch allen Seiten klar. Und entsprechend kann ich auch die persönlichen Amositäten darin durch den Bruder voll nachvollziehen. Weil ohne dass da ein Name genannt wurde, was jeder, worum es geht, und dadurch wird ein Bild geschaffen, das aufgrund einer großen Followermacht dann entsprechend manifestiert ist, die man nicht mit seiner kleinen Followermacht, die dann der Künstler hat, nicht entgegensetzen kann. So, also gibt es dieses laute Auftrommeln.
Ja.
Ich wüsste nicht so eine richtige Lösung für das ganze Problem und wahrscheinlich ist es deshalb auch so ein bisschen dann im Sande verlaufen, weil am Ende wird es wahrscheinlich dem Großteil der Konsumenten relativ egal sein, weil die genauso wie du am Anfang gesagt auch es feiern und wir sind zum Beispiel bei dem Ding jetzt, das sind 4 Millionen Klicks, das ist auch gar nicht so viel, aber wir sind halt bei einem 5:1 Verhältnis von Likes, Dislikes. So 35.000 Dislikes auf dem Video bei 4,5 Millionen Klicks ist auch schon eine Menge Holz. Das heißt, sie arbeitet mit viel Gegenwehr, aber hat, glaube ich, trotzdem kein Problem, Credits zu verteilen. Und ich glaube, da muss sich jeder eine Glaubensfrage stellen für sich selber. So, feiere ich, dass der Ghostwriter hier richtig geile Bars geschrieben hat? Oder feiere ich das nicht?
Ja, teilweise kann man es ja sogar hören, wer wo was geschrieben hat, so zum Beispiel bei den ersten Shirin-Sachen konnte man zum Beispiel krass das Vokabular teilweise von Chima und so raushören. Was mich aber dann persönlich, ich finde es dann eher interessant und irgendwie, weiß nicht, solche Sachen entertainen mich auch so zu rätseln, wer wo was macht und ich persönlich kann sowohl das Superstar-Produkt sei es jetzt Drake oder Shindy oder Shirin, wo meinetwegen 20 Leute mitgearbeitet haben, kann ich feiern und kann da so meinen Spaß mit haben. Kann es auch einordnen. kann aber auch mit Eloquent meinen Spaß haben, der irgendwo in der Rumpelkammer sitzt, seine Texte schreibt und die Wack-MCs vernichtet, die nicht selber zum Stift greifen. Mhm. Oder Tour, der sich ein Jahr einsperrt und seine Beats selber zusammenfrickelt wie ein Irrer so.
Naja, die gleichen Wack-MCs, die du auf der gleichen Playlist am Anfang auch feiern kannst. Ich glaube, also bei mir ist es relativ ähnlich, wenn ich habe das alles noch nicht gemacht. Ich wollte so gerne selber durch meine quasi mega, also halb live authentisch durch meine Nico 2020 Playlist, wo ich alles gesammelt habe, mal durchgehen, um mal zu gucken, welche Songs ich ja nicht gut fand. Und ich habe das einmal grob schon mal gemacht und da ist mir halt aufgefallen, ey, das ist, keine Ahnung, von MC René 1995 bis hin zu Annalie Schopper ist da alles drin. Und erklär mal jemandem, das gemeinsam in eine Playlist zu packen. So, das ist schon
erklär das mal René.
Ja. Genau, ja, stimmt schon. Und aber genau den Faktor kannst du dann auch so an so etwas wie Shirin David abmessen. So, ja. Ich, und das ist so der einzige Punkt, den ich da so auch in ihre Richtung so immer noch auf meiner Liste habe, ist sehr offen und trotzdem glaube ich, dass also da ein Dialog wäre, glaube ich, mal spannend. Ich würde mich, also es geht jetzt, also natürlich, ne, ich würde gerne mal, glaube ich, mal ein Gespräch mit ihr führen, aber es geht jetzt nicht um mich. Ich glaube, ich würde sie gerne mal in einem Dialog dazu hören und nachfragen, weil auch hier hat sie ja die hiphop.de Anfragen klar beantwortet und hat auch sehr klar und offen Statements dazu gegeben. Aber du hast halt trotzdem keinen Haken, um nachzuforschen. So.
Ja.
Und ich glaube, das würde dem Ganzen und vielleicht auch im Zweifel den Kritikern noch ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen.
Vor allem, weil sie ja wirklich eine Person ist, die einfach weiß, dass sie provoziert und aneckt an vielen Ecken und Kanten. So, aber wenn sie dann mal in den Dialog geht, auch immer meiner Meinung nach etwas Reflektiertes dazu sagen kann. Ob ich das selber jetzt irgendwie unterschreibe, sei mal dahingestellt, aber sie geht immer überall reflektiert darauf ein und zu großen Teilen auch sehr, sehr gut und vernünftig. Und deswegen wäre da, glaube ich, auch wirklich mal so ein großes, langes Gespräch mit ihr, wo auch immer, auf welcher Plattform. Ich würde mich natürlich auf ein Gespräch mit dir freuen, so super angebracht und ich würde es wegsuchten. So, ich würde mich da sehr drauf freuen.
Es bräuchte mal einen Dialog, der wirklich, also der sitzt. Das wäre mal ganz interessant. Wie gesagt, geht gar nicht. Das geht jetzt nicht um uns. Ist egal. So, ich freue ich mich auch über jeden anders. Das darf nur halt nicht ja, nein, sondern das muss auch wirklich mal diskutiert werden. Und ist die Frage, ob sie das machen möchte. Auf der anderen Seite ist aber auch ganz interessant zu sehen, welche Entwicklung sie, keine Ahnung, als YouTuberin über den Star-Appeal mit Erfolg und allem drum und dran jetzt mitten in eine Szene gemacht hat, wo ich würde sagen, bis dahin, viel, obwohl, ne, wahrscheinlich hat es einen gewissen Gegenwind auch schon in anderen Genres immer so gegeben. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Gegenwind aus der Rap-Szene oder die Kritikpunkte aus der Rap-Szene nochmal andere sind als an anderen Zusammenhängen. Ich glaube, du wirst bei, es ist jetzt Spekulation, aber ich glaube, du wirst als bei YouTube nicht für solche Sachen angezählt, für die du als angezählt wirst, wenn du quasi in Rap reinspringst. Weil da gibt es auch genug Diskussion und genug Kritik an dem allen, was du machst. Und trotzdem hat das, glaube ich, noch eine andere Note. Und das macht es so interessant.
Ja, es ist so interessant, weil sie quasi überall in die Welten, in die sie reinsteppt, so die nicht ihre Comfortzone waren, erstmal kritisch beäugt wird. So, es gibt dieses Video, wie ihr der Bambi verliehen wird. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was war das? Welche Kategorie war das? Aufstrebendste irgendwas, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall, weil sie wurde da als Influencerin angekündigt und die Blicke da auf dieser Gala, alle in dieser Abendgarderobe und so weiter, wie sie da oben zur Bühne gegangen ist, so die aus dem Publikum, die waren echt sehr vielsagend. So, da hat sich jetzt keiner über die Maße gefreut, dass Shirin David da gerade auf die Bühne geht und sich den Bambi abholt. Ist schon interessant. Andererseits, ne, sie beteuert immer wieder krasser Hip-Hop-Fan zu sein, aber auch, hat zum Beispiel auch die 10.000 Euro an Diltily gespendet, als Shootingstar, hat Lukas gerade reingegeben, wurde sie ausgezeichnet.
Ich bin nebenbei gerade, lass nebenbei das Video, genau, das ist nämlich ein anderer Punkt, wo wir auch wieder viel Diskussion anfangen könnten, dass sie auf der anderen Seite Diltily 10.000 spendet, um den Bums zu retten.
ich freue mich schon über die ganzen Shirin David-Zeilen, die dann nächstes Jahr, wenn es oder übernächstes Jahr, irgendwie wird Diltilis hinkriegen, Battle zu veranstalten, wenn dann die ganzen Shirin-Zeilen fallen. Und ja, das wird super.
Das und da wird ihr vorgeworfen, dass sie das öffentlich gemacht hat.
Hat sie nicht. halb, oder?
Ja, steht ihr Name. So, aber ja, ich glaube, das kriegt man nie ganz aufgelöst. Und egal von welcher Seite du drauf guckst, es gibt immer auch.
Aber ist das nicht perfektes Marketing dann? So?
Ja.
Ist so zu machen?
Ja, ja. Auch wieder gut gemacht. Gut gespielt. Wir werden es nicht lösen und es ist, wie gesagt, auch ein Thema, das eigentlich auch schon ein paar Tage alt ist, ist aber trotzdem unser Mann, also gerade für den Jahresanfang ganz, ganz wichtig gewesen, nochmal ein bisschen darüber zu diskutieren. Sagt gerne auch hierzu eure Meinung, aber beachtet auch, dass wir hier natürlich versuchen, es von allen Seiten zu betrachten. Denn das ist, glaube ich, total wichtig. Und ist
freue mich schon auf die Kommentare unterm Insta-Post.
Ja, genau. Erstmal mal gucken, was du gesagt hast, Kevin. Wir gucken, was Lukas und Ben, was ihr da raussucht. Nehmt irgendwas Plakatives, was so richtig knallt. Schreibt Kevins Namen drunter und dann gucken wir, was bei Instagram passiert.
Irgendwas, wo Base direkt einen hochroten Kopf bekommt.
Genau. Irgendwas. Der schreibt mir auch gerade parallel. Aber ich möchte, Jungs, können wir irgendwas raussuchen, womit wir am Ende den Top-Kommentar auf Instagram kriegen, der so, wo einer schreibt, ein richtiger Kevin.
Oh nö, nicht wieder das. Das haben wir doch alles durchgespielt.
Ja, ich weiß. Deswegen finde ich das ja so geil, wenn der immer wieder kommt. Immer wenn du irgendwas sagst, kommt der, das ist ein richtiger Kevin.
Ja.
So. Meine News, die ich mitgebracht habe, ist sehr tragisch. Dann aber offensichtlich auch ein paar Tage älter, als sie quasi Silvester den Eindruck gemacht hat. Denn MF Doom ist verstorben. Und seiner Frau zu Silvester offensichtlich aber datiert auf den 31.10. Erstmal kurz dazu, ich finde das einen sehr, sehr, sehr starken Fakt, dass hier eine so tragische und eine so private tragische Situation so stark erstmal unter Verschluss gehalten wurde, dass nicht die ganze Welt dann Kondolenz ausdrücken kann, sondern dass sie es erstmal unter sich gehalten haben, um vielleicht es dann auch verarbeiten zu können, um dann den richtigen Moment zu finden, um die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen. Die hat dann natürlich aber sofort reagiert. Um MF Doom zu beschreiben, und das wird nämlich ein bisschen schwierig, muss man, glaube ich, MF Doom fühlen. Und jetzt kommen wir nämlich an den Punkt, dass als Kevin und ich hier mit der Redaktion vorher darüber gesprochen haben, wir beide also quasi ein Salut sagen können, weil wir schon verstehen und nachvollziehen können, dass jemand ihm so huldigt und er so viel Zuspruch als Untergrundlegende, unangefochtener Untergrundking, wurde er auch immer gerne genannt, dass man das ausdrücken kann. Aber auf der anderen Seite, wir uns beide, glaube ich, nicht ganz sattelfest genug fühlen, weil wir beide MF Doom nicht so gefühlt und gehört haben, um jetzt hier die großen Reden darüber zu schwingen. Aber wir haben ja ein großes Backspin-Netzwerk. Und deswegen habe ich mich einfach gefragt, fragen wir mal unseren Musiknerd Nummer 1, Album der Woche Redakteur Yannick, was er zu MF Doom sagen kann. Und deswegen hat er jetzt, und jetzt muss ich ein bisschen hier den Arm hochhalten, 3 Minuten Sprachnachricht für MF Doom.
Also zu erklären, was MF Doom so außergewöhnlich gemacht hat, ist tatsächlich etwas komplex, weil seine Karriere eben nicht so eine herkömmliche Rapper-Karriere war, sondern MF Doom eine reine Kunstfigur ist, die sich die Person dahinter, Daniel Jamil, ausgedacht hat und für die er dann eben in diesen letzten 20 Jahren einen ganzen Kosmos kreiert hat. Das fußt eben auf der Idee dieses Alter Egos, MF Doom, Metalface Doom. Und diese Idee kommt ja aus Comics, so als Beispiel hat Peter Parker ja Spider-Man. Und auch in der Musik kannte man das ja schon von Künstlern irgendwie wie David Bowie, die das in den 70er Jahren schon mal gemacht haben und auch so das Spiel mit Identität und Charaktern geht ja auch noch viel weiter zurück. Aber bei MF Doom ist eben aus dieser Idee ein ganzer Kosmos entstanden, den er immer weiter mit Material befüllt hat, um diese Geschichte weiter zu erzählen. Und diese Vehemenz über diese 2 Dekaden macht es so besonders. Es ist halt nicht so ein Side-Project eines realen Künstlers, so wie man es irgendwie von Madlib als Quasimoto kennt oder so wie Kendrick Lamar jetzt zuletzt in seinen Songs immer wieder irgendwelche anderen Charakter kreiert hat, um sein Storytelling voranzubringen, sondern das ist eben die Künstleridentität. Und ähnlich wie man das bei einem Comic auch hat, findet eben alles, was in seiner Musik stattfindet, in so einer alternativen Realität statt. Und die kann komplett nach seinen eigenen kreativen Vorstellungen ausgedehnt werden. Und ja, also diese Verbindung zu Comics zieht sich eben durch alles. Sogar ja durch den Namen, der genauso wie die Maske aus Marvel Comics von Dr. Doom entlehnt ist. Und diese Alben, die dann da in diesen Jahren erschienen sind, sind halt nicht irgendwie ein weiterer Abschnitt seines Lebens, sondern eher so kleine konzeptionelle Geschichten, die wie so Abenteuer aus einzelnen Comicheften strukturiert sind. Und die Grundlage dafür bildet dann eben alles, was man ihm so an die Hand gibt, an Popkultur. Also das erkennt man darin, dass die Songs wahnsinnig viele Zitate, Filmquotes, Samples aufweisen und so die Dichte von dem, auf das sich berufen wird, sehr, sehr hoch ist. Also man kann quasi sagen, so, er nimmt das, was ihm Popkultur gibt, als Rohmaterial und daraus baut er dann eben seinen eigenen Kosmos. Und das ist für Hip-Hop ja auch super wichtig, weil es total gegen jeden Authentizitätsanspruch geht. Kurz gesagt, man stellt ja die Frage nach Credibility gar nicht mehr, wenn mutmaßlich alles, was er rappt, ausgedacht ist. Und es eben nicht darum geht, real zu sein. Und das hat halt für so Storytelling und Songwriting in Hip-Hop wahnsinnig viel getan. Und dazu kommt halt noch, dass der am Ende auch ein super versierter Rapper war und eine krass eigene Art zu rappen und krasse Skills hatte und das Ganze irgendwie dann gekrönt hat dadurch.
Das waren die Ausführungen von Yannick Backspin zu MF Doom. Und ich finde ehrlicherweise erstmal vielen, vielen Dank, Yannick. Und es ist sehr gut und wichtig und dankbarer Moment für uns, jemanden wie dich bei uns im Backspin-Kosmos zu haben. Aber dann auch ein wichtiger Einblick so ein bisschen in die Idee dahinter. Denn für mich hat dieser Einstieg bei MF Doom immer so ein bisschen gefehlt, diese Kunstfigur, dieses ganze Kunstwerk zu verstehen. Ich habe jetzt auch natürlich im Zusammenhang dessen auch nochmal die Alben ein bisschen durchgehört und verstehe es jetzt schon besser, als ich es vielleicht vor 15, 20 Jahren verstanden hätte mit dem Gesamtkontext. Aber bin dazu wahrscheinlich zu wenig Künstler und auch in meinem Konsumverhalten fällt es mir immer schwerer, so sperrige Musik oder sperrige Kunst. Also entweder du findest direkt den Zugang oder die Tür bleibt für mich schnell zu. Und so war es bei mir bei MF Doom. Aber damit habe ich dann offensichtlich keine Ahnung, wenn so Tyler, the Creator, auch Frank Ocean oder Sweatshirt schon damals das Debüt mit also sehr viel Einfluss darauf offensichtlich begründen und seine Qualität und das Debüt von ihm damals auch mit dem von Wu-Tang verglichen haben, also ihn sehr hochgehoben haben, Flying Lotus, Ty Dolla Sign, Joey Badass, aber auch in Deutschland OG Kimo und natürlich Retrogott mit einem sehr lustigen Post, muss ich sagen, haben quasi ihre Kondolenzgrüße dagelassen. Und ich glaube, damit kann man das zusammenfassen, was sich hier so darstellt. Es ist ein Künstler, der viel zu früh gestorben ist, der offensichtlich mit seiner Kreativität viele andere beeinflusst hat und bestimmt in diese Liga der Your Favorite Rapper gehört. Aber du schon einen Zugang brauchst und dich damit beschäftigen musst, wenn du es spüren möchtest. Ansonsten zu den Leuten gehören, dass die Leute mir wie erzählen können, du hast keine Ahnung, weil du hast sie nicht verstanden.
Ja. Geht mir alles ganz genauso, muss ich sagen. Jetzt in den letzten Tagen, meine Feeds waren voll überall mit Doom. Und ich habe auch mehr Musik von ihm gehört. Muss auch sagen, dass es mir deutlich besser reinging als noch vor ein paar Jahren. Und wer den internationalen Jahresrückblick vom hier Stammtisch mit Marvin gehört hat, weiß auch, dass abstrakter Boom Bap im Jahre 2020 meine Mucke war. Deswegen vielleicht muss ich dem Ganzen noch mal Go geben.
Ja, ich glaube auch. Ich habe mir zum Beispiel also eigentlich alle Alben einmal so ein bisschen durchgehört und komme trotzdem nicht so ganz rein. Mhm. Aber möchte es damit auch auf gar keinen Fall irgendwie bewerten, sondern sehe und verstehe schon den offensichtlichen Einfluss, den so jemand auf kreative Menschen hat. Und das ist ja dann zweifelsohne der Fall. Nichtsdestotrotz auch allein durch die Tatsache, dass er sich ein alter Ego geschaffen hat, eine Maske aufgesetzt hat. Denn man munkelt, der ein oder andere, selbst in Deutschrap, hat sich dieser Idee angenommen und hat damit auch Erfolg gehabt. Das so oder so, Ruhe in Frieden, und ich wünsche ihm und der Familie vor allen Dingen dann alle Kraft, dass sie da durchkommen, und der Musikwelt, dass sie mit dem, was er dagelassen hat, noch lange arbeiten können. Gehen wir zu den Songs der Woche.
Voller Tatendrang und plane das Release.
Warte das Release,
ja. Bro, ich hab kurz das Release geplant.
Bei mir läuft so sehr das nächste Release mit R&B.
Ich fange mal an, weil es einer ist, der gar nicht so vielleicht bei mir erwartet wurde. Ich habe den Apache-Song genommen. Kam am 31.12. um 23.15 Uhr raus. Heißt, damit ist er noch offiziell in meiner Deutschrap 2020-Playlist gelandet. Er gehört dann nicht in die Playlist 2021. Ne? Nur kurz hier, für alle, ist, sind wir uns da einig? Ist das ein 2020-Release?
Warte. Er ist am 31.12. um 23.15 Uhr mit einem Live-Video auf YouTube veröffentlicht worden.
Ja.
Nee, um 23 Uhr und um 23.15 Uhr 15 mit Video auf YouTube. Aber bei Spotify und den Streaming-Anbietern generell am 1., oder?
Wahrscheinlich, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht genau.
Stimmt, also, um null.
Frage an euch. Gehört er zu 2020 oder 2021? Und glaubt mir, in meinem Leben der Ordnung ist es sehr wichtig, solche Fragen jetzt zu klären. Ich weiß, dass 7 von UFO und Bones da am 1.1. rauskam. Lukas schreibt gerade, der hier kam auch am 1.1. Aber ist die Frage, ist er dann 20 oder ist er 21? Egal. So oder so, erstes Lebenszeichen von ihm seit ein paar Monaten und mit ganz viel Ansagen. Und ich glaube, das ist deswegen der Song, den ich mir festgehalten habe. A, vom Video her, dieses Ganze mit dem Kind im Arm und so, wieder sehr viel Bildsprache, wo man sehr viel sich abarbeiten kann und auch sehr viel, glaube ich, reininterpretieren kann und suchen kann. Apache bleibt gleich, gilt auch hier, und er macht ein paar krasse Ansagen, und deswegen habe ich mir den Song eigentlich noch rausgesucht, weil ich nämlich so, also, und da die Essenzen drin. A, ich frage mich, wie es jetzt bei den Marketing-Heads von Adidas aussieht, ob die sich denken, ja Mann, wir sind auf dem Apache-Song, oder weil wir denken, Scheiße. Unsere Angebotsstruktur für weitere Künstler hat sich hiermit automatisch verschoben, weil jetzt das Angebot von Apache, von Adidas an Apache öffentlich gemacht wurde. Aber es ist ein Gesamtbild, das sich mir schon so gezeigt hat in den letzten Monaten. Denn auch ich habe ja in vielen Konstellationen, keine Ahnung, worum auch immer, quasi, sagen wir so, ich habe auch mal die Preisfindung rund um den Künstler Apache mit verschiedensten Menschen schon mal versucht und gemacht, und er hat es hier nur bestätigt, was ich mir vorher überlegt habe. Knapp 300.000 für eine Show, ich schwöre, bei Gott ist nicht gelogen. Am besten bei dem Adidas-Ding habe ich noch vergessen, 500.000 für ein ganzes Jahr, ist für mich kein Grund, persönlich zu reden. Mhm. Sind Zahlen, sind Ansagen, kann man sich wohl erlauben, wenn man die Streaming-Zahlen hat, denn es ist ja, muss man auch nochmal sagen, er war ja 2020 mit Songs, glaube ich, auch noch in den Streaming-Zahlen, die 2019 gekommen sind. Das hat weltweit nur... Also ein weltweiter Vergleich ist das Post Malone. Der hat, das ist das 2019er Album, war auch 2020 in den Top 5 Streaming-Alben. Also die beiden sind's, national und international. Und offensichtlich einen neuen Vertrag unterschrieben. Und hier ist nämlich Next Level Shit. Weißt du? Bisher haben alle immer nur davon geschrieben, ich habe Vertrag unterschrieben, siebenstellig. Und er sagt, bei Universal bot man mir leider nur siebenstellig. Das heißt, er hat einen achtstelligen Vertrag unterschrieben, laut eigener Aussage. Ob es stimmt und wofür der ist, weiß ich nicht. Aber sehr viele spannende Ansagen.
Und da muss man natürlich auch drüber sprechen, über welchen Zeitraum, wie viele Releases, genau, was beinhaltet das alles, so, welches Geld fließt wieder wohin.
Genau. Ich glaube, das müssen wir, also wenn unser Hörer werden wahrscheinlich schon ein gewisses Gefühl dafür haben, der kriegt jetzt nicht achtstellig aufs Konto überwiesen und kann damit einkaufen gehen, sondern wird mitgearbeitet. Aber, und das ist auch Apache, wenn der zweite Teil dann zeigt, dass Familiarität und persönliche Gefühle trotzdem eine sehr große Rolle bei ihm spielen und er quasi das alles wieder reinholt, inklusive, ja, die erste Strophe quasi, damit ihr über mich reden könnt. Aber wenn ihr nur die hört, dann habt ihr mich gar nicht verstanden. Ist ein guter Song, muss ich sagen.
Ich finde den auch gut.
Ich bin immer mehr, oder vielleicht auch immer gar nicht musikalisch, und ich weiß auch nicht, ob diese Nummer jetzt in meinem Leben noch so oft eine Rolle spielen wird, aber ich finde den Typen wahnsinnig spannend und interessant und die Haltung dahinter. Deswegen habe ich mir den Song als Song der Woche ausgewählt.
Ja, stabiler Song, muss ich auch sagen.
Ob er übrigens Vater geworden ist.
Dahinter.
Ja, genau, schön. Aber ich habe das mit dem Kind ja schon geschrieben, ob er jetzt Vater geworden ist oder nicht, das wissen wir nicht, aber kann auch ein Grund sein für weitere inhaltliche Entwicklung oder so. Naja, das wollte ich eigentlich eben nur noch erzählen, aber das hatte ich vergessen, war noch eine der letzten Sachen, die ich mir hier notiert hatte. Dein Song, da bist du da nicht befangen eigentlich?
Ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall ein bisschen Werbung in eigener Sache, glaube ich. Ja, muss man schon so sagen, oder?
Richtig unangenehm jetzt.
Ja, aber ich muss auch sagen, das Ergebnis fand ich einfach sehr gut und es hat mir auch Gänsehaut bereitet, muss ich auch sagen. Mein Song der Woche ist Blue Lights und 216 von OG Kimo und Georgia Smith. Ich bin da nämlich befangen, weil ich ja seit 2 Monaten nach Machiavelli-Gründung, also jetzt ein bisschen über 2 Jahre, bei Machiavelli, dem WDR-Cosmo-Podcast, mit im Redaktionsteam bin und da in der Gästeredaktion sitze und auch an diesem Projekt beteiligt war. Wir haben nämlich das WDR-Funkhaus-Orchester, das ist ein 30-köpfiges Orchester, mit ins Boot geholt. Die haben nicht gesagt, so ey, scheiß Corona, eigentlich sind wir auf 2 bis 3 Jahre ausgebucht und jetzt haben wir alle nichts zu tun. Dabei würden wir uns gerne mal zeigen und haben Rap-Songs mit diesem Orchester performt und haben da auch es hinbekommen, Georgia Smith für ein paar Songs mit ins Boot zu holen und haben sie mit OG Kimo kombinieren können. Und dabei herausgekommen ist ein Mashup aus ihrem ersten großen Hit, Blue Lights, und einem wichtigen Song für und von OG Kimo, 216, hinzubekommen. Und Kimo hat auch einen neuen Part geschrieben. Fand ich sehr, sehr krass. Ich habe mich sehr darauf gefreut, das erste Mal zu sehen. Habe es jetzt in der Zwischenzeit, glaube ich, keine Ahnung, wie häufig gesehen. Krieg immer noch Gänsehaut davon, wie mächtig das inszeniert ist. Und das könnt ihr euch gerne angucken und anhören.
Ja, es ist schon eine sehr beeindruckende Performance auch. Und ich finde, und das ist so der Punkt, der bei mir noch so ein bisschen hängen geblieben ist, er macht es gut.
Ja.
Das ist jetzt mal ein Terrain, wo man sich vielleicht nicht sofort einen OG Kimo vorstellen würde, aber es funktioniert. Mhm. Und das finde ich an der ganzen Sache ganz interessant.
Ja, und ich hätte auch nicht gedacht, dass die Songs, das war so eine Schnapsidee, ne? Aber dass die Songs so gut zusammenpassen, dann doch, weil sie ja auf verschiedenen Ebenen das gleiche Thema behandeln und auch mit diesen, was nochmal The Run wäre und dann sagt Kimo so Lauf und das ist auch Gordon, der Dirigent, hat das unfassbar arrangiert. Wirklich richtig krasse Gänsehaut bei dem Thema. Ich kann da gar nicht so zu viel zu sagen, aber sehr auf den Punkt gebracht.
Ja, sehr schön. Schöne Nummer. Auf jeden Fall 2 Songs, die wir, den einen werdet ihr wahrscheinlich werdet ihr beide, wenn ihr unsere Playlist hört, habt ihr beide schon mitgekriegt. Aber unsere Empfehlung der Woche. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, zu den Hausaufgaben, ne? Oder habe ich was vergessen? Ich bin schon, so lange keinen Stammtisch mehr.
Ja, wir waren auch direkt so hibbelig, 2 Wochen lang keinen Stammtisch gemacht und direkt überziehen wir maßlos.
Ah, ja, geht noch, ne? Wir haben dazu erklärt, wir haben intern gesagt, wir wollen 1 Stunde machen, damit ihr das jede Woche schafft. deswegen machen wir jetzt schnell Hausaufgaben.
Warum gibt es Hausaufgaben?
Hausaufgaben!
Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen laut.
Und Hausaufgaben!
Meine Hausaufgabe musst du in irgendwelche deutschen Spasten machen.
Kevin, fang an.
Okay, ich fang an. Boah, wo soll man denn da anfangen? Meine Hausaufgabe, und wer hat uns die? Jugo hat uns die mitgegeben, ne?
Jugo hat uns die gegeben.
Genau, Grüße an Jugo. Meine Hausaufgabe ist das Urteil von Kool Savas. So, und jetzt, wo fängt man da an? Wo müssen wir unsere HörerInnen abholen, Nico?
Das ist echt schwer. aber fang du mal vielleicht mit der Kurzversion an, weil dann kann ich auch mit einsteigen. So, weil ehrlicherweise, ja. Also das geht ja dann erstmal um Hausaufgabe und Empfindung und Gefühl und Hören und so.
Die Kurzfassung ist, Echo Fresh hat 2002 einen Vertrag bei dem Label Optic Records unterschrieben, das Label von Kool Savas. Der wurde nämlich, ich glaube, 2000 entdeckt, als Savas ihn für eine Show in Mönchengladbach, Echo hat ihn für eine Geburtstagsshow gebucht, als Fan sozusagen, Savas hat ihn dabei entdeckt und hat ihn dann wenig später unter Vertrag genommen. Das hat ein bisschen gehalten und dann hat Echo 2003 das Label verlassen und über BMG 2 Alben veröffentlicht, die dann etwas in die mainstreamigere Richtung gegangen sind, so sage ich es. Und es gab so ein paar Differenzen zwischen den beiden. die sich dann auf Track-Ebene gezeigt haben. Denn Echo hat Ende 2004 den Track Die Abrechnung veröffentlicht, in dem er Savage und sein komplettes Camp disst und damit großen Trubel verursacht hat. Das waren so die MTV TRL-Zeiten. Da ist mein kleines Herz natürlich auch ganz aufgeregt auf und abgepumpt. Und dann kam im Februar 2005 die Antwort von Savage, nämlich das Urteil. Und das war für damalige Verhältnisse wirklich ein Urteil. Denn das, was er da auf 5 Minuten mit Echo veranstaltet hat, war bis dato, glaube ich, noch nicht so da gewesen im Trackform. Natürlich gibt es legendäre Diss-Tracks, aber das hat für meine Verhältnisse, da war ich, glaube ich, 14, mich komplett fassungslos hinterlassen. So. Und das wurde dann ja auch über Wochen ausgeschlachtet, ist ja auch einfach unglaublich erfolgreich gewesen. Ich kann mich auch daran erinnern, dass Savage da mal bei TRL aufgetreten ist und den Song live performt hat und dafür hatte er dann extra noch einen Shoutout von 50 Cent, wo er so auch gesagt hat,
Destroy the German Dream.
Genau.
G-Unit.
Unfassbar. So, da sah ich wirklich so, oh mein Gott, beide Hände im Gesicht, die Wangen nach unten gezogen. Ja, verrückt. Wir könnten jetzt auf ganz viele einzelne Zeilen eingehen, aber vielleicht würde ich würde erst viel interessanter finden, wie du das damals wahrgenommen hast.
Ja, also ehrlicherweise mittendrin in dem Beef und trotzdem natürlich auch irgendwo Konsument. So, das war eine schwierige Situation, weil du das erste Mal gemerkt hast, okay, also so Beef zwischen Azad und Sammy. Da habe ich vielleicht noch eine andere Verbindung, wenn Hamburg quasi aus Frankfurt angegriffen wird, auf eine Art und Weise, wie man es vorher vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen hatte in Deutschrap. Dann hier aber unter Art und Weise, dass Rap mehr Entertainment wird und es dann auch noch mehr um Charakter geht, wurde schon ein bisschen der Weg dafür geebnet, dass die Persönlichkeiten dann auch sich gegenseitig so ein bisschen an die Köpfe hauen. Ich weiß gar nicht, wie viel drumherum passiert ist. Es gab bestimmt auch schon vorher mal wieder ein Diss-Track, dass also das Gefühl für Diss-Tracks quasi da war. Und dann aber dieses Urteil. Ich kann mich an eine Szene da besonders erinnern, die ich auch nicht vergessen werde, ist, das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal als Beispiel genannt für andere Situationen, aber 2005 Splash, Nas, Headliner sagt ab, haut mit der Gage ab, kommt einfach nicht, Savage muss den Headliner-Spot spielen, strömender Regen, 20.000 Leute, ist total alles, also Splash wirklich am Arsch da eigentlich an dem Abend und er performt wie, als wäre es das erste und letzte Mal in seinem Leben und auch diesen Song. Und ich bin ziemlich sicher, dass in dem Publikum natürlich trotzdem auch sehr, sehr viele Menschen gewesen sind, die genauso Echo Fresh Songs gehört haben, wie sie Kool Savas Songs gehört haben. Und trotzdem hat er es geschafft, mit dem, was er da gemacht hat, so einen Song zu machen, der jeden in seinen Bann gezogen hat. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, eine Nummer, die, und ganz liebe Grüße an Echo, es ist ein herzensguter Mensch. Ich habe auch an vielen Stellen immer wieder mit ihm zu tun und bin auch sehr glücklich und froh über die Art und Weise, wie er sich heute aufgestellt hat. Es hat ihm schon ein paar Jahre seiner Karriere gekostet. Es wird ganz oft darüber gesprochen, heute, wenn Rapper A, Rapper B angreift und dann vernichte ich dich mit dem Song Niemand wurde vernichtet. Aber einen hätte es beinahe erwischt. Und das war Echo Fresh. Es gibt offensichtlich auch den Song Der Untergang. Mhm. Und der ist nie veröffentlicht worden. Und das ist wahrscheinlich auch besser so.
Ja, das Savage so selbst sagt ja auch heute, aus heutiger Sicht, schämt er sich beinahe für diesen Song so und möchte ihn nicht mehr spielen. Und ich muss auch sagen, bei aller Liebe, die ich für diesen Song habe, habe ich nie wirklich was gegen Echo gehabt. So, auch damals nicht als 14-jähriger Bub, der das voll aus Fansicht irgendwie wahrgenommen hat, sondern wurde einfach von diesem Track mitgerissen. Genauso wie ich die Beefs zwischen Echo und Agro und Bushido damals über Ecken immer gespannt mitverfolgt habe. Ich glaube, Flair hat ja sogar damals abstruserweise Curse gedisst, so.
Ach, na ja, das so, ne? Stimmt schon
das,
auch so. Ja,
das war einfach Entertainment in meinen Augen. Aber da war es wirklich, da hat Echo schon eine gute Delle mitgenommen, würde ich sagen. Und eine andere Situation, wo ich mich auch dran erinnern kann, wo vielleicht wirklich jemand einen ernsthaften Schaden so über ein paar Monate oder Jahre mitgenommen hat, war, glaube ich, auch Reen. So auch, wo dann Savage und Echo zusammen sich verbündet haben. gegen MC René und da gestichelt haben. Ich glaube, das war auch keine leichte Zeit.
Ich höre gerade nebenbei übrigens noch das Urteil. Ich lasse es nebenbei laufen, weil ich das funktioniert nicht. Ich kann es
direkt mitrappen.
Ja, genau. Das ist nämlich das Gefährliche. Da, genau. Du hast es. Ich brauche die Lyrics ganz kurz, weil das Entscheidende an diesem Song ist halt auch noch, wo du merkst, dass er größer ist als wahrscheinlich, also 99,9% aller Diss-Tracks, die gemacht wurden. Warst LOV und jetzt wieder Hip-Hop, ne? Du Missgeburt, du bist einer von ihnen, Nina MC, Reen, Cappuccino, Alexei, der Wolf, Echo und Fettes Brot sind alle tot. Diese zwei Zeilen haben ja dazu geführt, dass, also Nina MC nicht, aber Cappuccino, Alexei, der Wolf und Fettes Brot noch Jahre später immer wieder darauf reagiert haben, dass sie hier von ihm in einem Nebensatz erwähnt wurden.
Mhm. Da empfehle ich die meisten meiner Feinde von Fettes Brot.
Übrigens ein sehr guter Fettes Brot-Song, muss ich an der Stelle sagen.
Ist es wirklich?
Finde ich sehr. Ich finde aber zum Beispiel, ich glaube, Cappuccino oder der Alexei, irgendeiner von denen hat gesagt, hey, Savas, ich bin noch nicht tot. sein Diss-Antwort-Song so angefangen. Also sehr gute Sachen, sehr interessant. Aber also ich glaube, Deutschraps, guck mal, das wird ganz interessant. Nächste Frage an euch, liebe, oh Gott, fange ich jetzt damit an, liebe Stammis. ist das der größte Diss-Track aller Zeiten? Weil es gibt ja ganz viele, die Bushidos Diss-Track, also dann der von wahrscheinlich von Shindy geschrieben, ne? Gegen auf jeden Fall der Bushido Diss-Track gegen K1. Mhm.
Stimmt, der war auch krass.
Dass der größte ist, so von Shindy, so ist eventuell ein Song. Kollega, so, es gibt überall Meinungen. Also finde ja auch, dass Kollegas Song damals gegen Separate auch eine Karriere echt ganz schön in die Seite Parade gefahren ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Was denkt ihr? Ist er der größte Diss-Track aller Zeiten? Sagt es uns.
Weißt du, was das Krasse ist bei Savage? Der ist ja so wirklich, man sagt es immer so häufig, der sagenumwobene komplette MC. Obwohl ja, Freestyle und so weiter. Aber wenn ich mir angucke, so von 2005, so, es gibt ja auch diese beste Tag meines Lebens Tour, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber dieses legendäre Abschlusskonzert und so, wie die da alle mitrappen bei diesem Diss-Song, so, dass tausende junge Fans können das immer mitrappen, so auf Festivals, auf Shows und so, das war schon krass für so ein Diss-Track, dass das nicht so ein YouTube-Ding ist und da versickt hat und dann wird das im MC-Forum ein bisschen besprochen, so, sondern das war ja einfach ein Hit.
So. Ich meine Stelle war immer, ich habe dich gemacht wie Puffy eine Band und wenn ich klick, klick, bang und wenn ich will, ist zu Ende, klick, klick, bang. Das hat mich damals immer so, weil das live halt so krass, wenn dann Mel oder wer das auch immer war, dann die.
Es war aber auch das Feuer, mit dem er das gerappt hat, so der Text, wenn du jetzt so schwarz auf weiß durchliest, bist du auch so, ja, du bist sanfter als Samt, das ist so, jetzt nicht so, da hat er ihn aber hart getroffen, sondern das ist schon wirklich das Feuer und die Art und Weise.
Ja, genau. Wer ihn nicht kennt, holt ihn nach und wer ihn kennt, sagt uns, was ihr der Meinung seid. Der größte Diss-Track aller Zeiten, Fragezeichen. Mein Song, schöne Grüße an Jugo, war harte Arbeit.
Ist ich es habe, jetzt so weit, Nico?
Ja, ich, nein. Ich habe Young Kaffa und Kutsche Gefendi gekriegt. Audemars 6969. Ich habe hier, glaube ich, letzte Folge oder die wo Jugo dabei war, auch schon angedeutet, dass ich einfach keinen Zugang zu Kaffa und Effendi bekomme. Dass ich das nicht, diese hohe Kopfstimme, diese Ästhetik dahin, dass sie mich nicht abholt. Und dann kriege ich von ihm die Hausaufgabe und darf mich mit diesem Song auseinandersetzen und gehe dann auf YouTube und guck mir den 12-stündigen Loop-Video an zu genau diesem Song. Lass es laufen. Wie lange? Ich muss mal gucken. Wir haben das in der Redaktion hier vorne, weil 15 oder 20 Minuten habe ich durchgehalten. Immer wieder. Und es ist genau das passiert, was mir jeder und was ich dann auch in Kommentaren drumherum überall lese und was mir auch Leute hier aus dem Backspin-Kosmos erzählt haben, was mir andere Leute geschrieben haben. Du musst dich da reinarbeiten und irgendwann verstehst du es. Und wenn du dich in Musik reinarbeiten musst, dann ist es bei mir immer so eine Sache. Aber auch ich kann nicht abwenden, dass ich jetzt die Hook, ich weiß nicht, die Melodie habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, leider, aber dass ich dieses Audemars, ich drehe am Rad, Audemars, Küss meine Hand jetzt auch immer vorhin die ganze Zeit mitgesungen habe. Mhm. Soweit, dass ich, glaube ich, ein ganzes Album hören könnte, bin ich noch nicht. Aber du spürst auch in den Kommentaren den Leuten, dass wenn, dann ist es offensichtlich eine Offenbarung, die sich da für dich, wie als wenn du so, du weißt, du kennst
wie das? Wie so LSD oder so.
Ja, wenn du so dicht an Orks vorbei durch mhm. Mittelerde gekämpft hast, an den Hügeln vorbei und am Ende schaffst du es in diesen einen Abhang da rein und auf einmal geht so das auf und dann hast du das Elfental da und dann
du hast den Sinn des Lebens einfach gefunden, so wirklich so. Ich hatte eine Grenzerfahrung.
Hörst du nur noch so Hafen Klänge und alle sind so leicht weiß bekleidet und sind sehr glücklich und die Sonne strahlt rein, obwohl du vorher hinter dem Steinmauer, wo du, da war halt Schnee und Eis und da war dunkel, so, da war nix, so, aber dahinter ist dann auf einmal und genau so muss sich das offensichtlich anfühlen und ich bin halt immer noch im Moment mit meinem Rucksack auf meinem, mit meinem Schwert in der Hand auf dem Weg durch dieses Eismeer und versuche irgendwie durch dieses Tor zu kommen und habe nicht den richtigen Hammer, um dieses Tor aufzuschlagen.
Ja, ich kann es mir gut vorstellen, aber dieses Tal, ja. So, in dem die ganzen Kitschig und Effendi-Fans hin sind und alle schweben, high on life. So einfach so, wir haben es verstanden.
Ich glaube, mein Problem ist auch, obwohl das schon wieder ein Faktor wäre, warum sie mich kriegen würden, weil ich nicht singen kann so hoch. Aber irgendwie mich das dann triggert, dass ich das machen möchte. Trotzdem.
Vielleicht fühlen die sich auch alle so wie ich irgendwie 2000 Schlag mich tot, als 808s in Heartbreak von Kanye rauskam.
Aber das habe ich sofort gefühlt.
Das
habe ich sofort gefühlt. Und es gibt doch da diesen Amazing mit
Young Yeezy, oder?
Wer ist dabei? Warte mal. Ist das Yeezy? Amazing.
Du recherchierst bestimmt gerade. Yeezy, schreibt
ja,
Ben gerade.
Yeezy, ja, genau. Yeezy, genau. Danke, Ben. Einer der stärksten Kanye West Songs für mich aller Zeiten. Aber auch vor allem der Yeezy-Part. Ich glaube, das ist der Yeezy-Part für mich.
Die Stimme ist auch so krass, dann einfach im Kontrast zu der ganzen Sache, ne?
Genau das. Und diesen Kontrast, der fehlt mir hier. Das ist die ganze Zeit nur. Haut es mir um die Ohren, Leute. Ich kann damit umgehen. Aber trotzdem danke, Jugo, für die Hausaufgabe. Und wie gesagt, ich kann euch empfehlen, wenn ihr zu der Gruppe gehört, die wie ich Probleme haben mit Kaffa und Effendi, dann gebt euch.
Oh, ich glaube, ich werde gleich 808s und Heartbreaks, werde ich gleich hören, glaube ich.
Ich will jetzt Amazing hören, auf jeden Fall. Aber meine Hausaufgabe für dich ist eine andere.
Oh, ja.
Bist du bereit zum Mitschreiben?
Ich bin bereit zum Mitschreiben.
Jungs, ja. Schreib mit, okay. Und ehrlicherweise, ich bin mir noch nicht ganz sicher, welchen Song, aber die gute Sabrina Setlur hat diese Woche Geburtstag. Und deshalb habe ich mir gedacht, gebe ich dir einen Sabrina Setlur-Song.
Schwester S.
Und eigentlich, ich überlege, ob wir das hier in der Redaktion, ihr könnt ja mal mit überlegen. Ich will vom Album Die neue S-Klasse, ist März 97 rausgekommen, ist das Superalbum von ihr und da ist Du liebst mich nicht drauf. Und ich habe überlegt, ob ich einfach Du liebst mich nicht nehme, weil ich glaube, wir bleiben bei dem, weil mich mal interessieren würde, wenn du ihn dir heute anhörst und ihn ein bisschen interpretierst mit Blick auf das, was wir 23 Jahre später in Deutschrap oder 24 Jahre später in Deutschrap haben. A, mit Frauen im Rap, B, mit der Art und Weise, was für Musik da gemacht wurde und wie das da zu dem Zeitpunkt wahrgenommen wurde. Glaube ich, ein sehr interessanter Faktor. Ich gebe dir noch eine extra Hausaufgabe, aber es ist nicht, Entschuldigung, ich muss gerade aufstoßen. Ist aber nicht der Song, den ich dir geben möchte, aber du sollst ihn dir auch anhören. Vom gleichen Album, Folge dem Stern. Featuring Illmatic und Bruder Sven.
Jetzt schon Bock.
Ja.
Der Bruder Ilz.
Genau. Gib dir den mal. Ich glaube, das ist eher so diesmal ein bisschen 1A, 1B, aber wir nehmen Du liebst mich nicht, aber hör trotzdem mal Folge dem Stern, um mir ein Gefühl zu geben, was du von dem hältst.
Okay, ja? Wird gemacht.
Weil da ist Hip-Hop.
Da ist Hip-Hop im Spiel. Okay, krass.
Was nehme ich?
Ja, deine Hausaufgabe. Und da ist es mir auch sehr schwer gefallen, mich zu entscheiden, welchen Song ich nehme.
Ich habe so einen Wunsch gehabt. Ich arbeite ja neuerdings immer, seit ein paar Wochen mache ich das ja, dass ich immer mit dem Kalender arbeite, ne?
Ja.
Und
ich bin gespannt.
Und nächsten Montag hätte das Döll-Solo-Album 2-jährigen Geburtstag. Und ich hatte leise Hoffnung, dass du mir einen Doll-Song gibst, aber ich glaube, da sind wir nicht.
Nee, da würde ich glaube, ich hatte dir auch schon mal eine Hausaufgabe von der Weit-Entfernt-EP von Doll gegeben.
Ja.
Und das für mich so bis dato das Döll-Release ist. Wobei ich sagen muss, Kultur hat sehr, sehr gute Chancen, das abzulösen.
Safe. Okay, kein Döll. Also, was denn?
Ich gebe dir vom erschienen am 16. Januar 2011, also auch beinahe Jubiläum 10-jähriges, den Song Mietwagen-Sound vom Mietwagen-Tape 1 von Chelo und Abdi.
Mietwagen-Sound?
Ja.
Wieso denn Mietwagen-Sound?
Wir können auch, willst du den anderen, hast du einen Wunschsong?
Franz Aforta, Digga. Franz Aforta ist einfach das All-Time.
Ich habe erst überlegt, ob ich dir After-Hour gebe, um dich zu ärgern. Einfach nur.
Auch gut. Aber Franz Aforta, All-Time-Classic. Also, boah. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich darf, nehme ich
Franz Aforta. Okay, dann nehmen wir Franz Aforta, komm. Ich will dich da mit Feuer sehen nächste Woche.
Ja, Digga. Oh, krass. Welcher war denn noch? Es war noch immer ein anderer.
Hazebusters finde ich auch gut.
Hazebusters oder Franz Aforta. Aber nehmen wir Franz Aforta. Franz Aforta ist geil. Nehme ich. Ich freue mich auf diese Hausaufgabe.
Geil.
Leute, ich muss Schluss machen. Ich muss in Call. Es geht weiter. Ich muss arbeiten. Nächstes Gespräch.
Es wird geackert.
Seitdem das Jahr wieder losgeht. Es ist... ich hätte mir eine Woche mehr gewünscht. Egal. Ich muss weitermachen. Deshalb, das war's mit dem Backspin Stammtisch. Nächste Woche geht's weiter. Neue Folge. Ich freue mich. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischrasen.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.